So, ist auf einmal ganz schön gelichtet. Doch. Ja, Vater, vielen Dank für deine Gnade. Danke, dass wir eine Gemeinschaft mit dir haben dürfen, dass wir leben dürfen, ja, dass wir dich anbeten dürfen. Und vor allem, Vater, dass du uns liebst und deine Liebe uns gezeigt hast. Ja. Danke für deine große Gnade. Und ich bitte dich, ja, dass du mich jetzt führst und leitest, ja, dass du einfach ja, meine Worte lenkst, ja, und dass dein Wille in allem geschieht. Und hab vielen Dank dafür, mein Gott. Amen. So. Und zwar habe ich heute so als Thema gekriegt, vom Nehmen zum Geben. Sicherlich hat irgendwo jeder, oder ja, denke schon, den Vers mal gehört, Geben ist seliger als Nehmen. Und da dachte ich immer, das ist irgendwas, was in der Evangelien drin steht. Aber ich habe festgestellt, doch nicht so. Das zitiert der Paulus. Und das schlagen wir mal auf. Und zwar steht das in Apostelgeschichte 20, Vers 35. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Und zwar redet der Paulus da über sich, wie er in Ephesus gedient hat und fasst das so Bild zusammen und sagt, ich habe euch in allem gezeigt, dass man, so arbeitend, sich der Schwachen annehmen und der Worte des Herrn Jesus gedenken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und genau, darum soll es heute gehen. Und da ist mir noch ein anderer Vers dazu eingefallen. Da steht ein kleines bisschen weiter vorne. Und zwar in Matthäus 20, 20. Den können wir auch mal noch aufschlagen. Also Matthäus 20, Vers 20. Wir flitzen heute wieder ein bisschen durch die Bibel. Und zwar gibt es da ein Ereignis, das reicht eigentlich, das der Schluss, und zwar Vers 28. Das andere erzähle ich kurz, und zwar ist die Mama von den zwei Jüngern, von Jakobus und Johannes, ist zu Jesus gekommen, hat gesagt, hey Jesus, ich habe mein Anliegen. Und Jesus hat gesagt, was hast du denn? Und die, na, wo kannst du das machen? Und da sagt Jesus, ne, ich kann ja nichts machen, bevor du mich nicht erstmal fragst, was du überhaupt willst. Ich gebe da nicht einfach ein Versprechen ins Leere. Und da sagt die Mama, na, ich will, dass meine zwei Söhne, die allergrößten Chefs bei dir im Reich sind, dass einer links und einer rechts von dir sitzt. Und da sagt, lächelt Jesus an und sagt, du hast keine Ahnung, was du fragst. Und die, doch, 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 du bist doch König, da muss doch rechts und links einer von dir sitzen. Das sind doch die, die am höchsten Rang haben. Und da sagt Jesus, das ist nicht meine Aufgabe, das zu bestimmen, wer rechts und links von mir sitzt. Ich bin meinem Vater untergeordnet und er legt das fest. Sag ich ja mit meinen Worten. Ne? Und dann sagt Jesus, mit meinen Worten gesagt, deine Sicht ist verkehrt. Ich bin nicht auf die Erde gekommen, um hier Chefs einzusetzen, sondern ich bin hier auf die Erde gekommen, um zu dienen. Und zwar sagt Jesus dann ab Vers 24, und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Ist natürlich klar, ne? Und das kann nicht sein, die waren zuerst. Und wir konnten nie fragen. Ne? Wie so manchmal bei den Geschwistern ist. Und als Jesus sie aber herzugerufen hatte, sprach er, wisst ihr, dass die Fürsten der Nationen die Nationen beherrschen und die Großen Gewalt über sie ausüben? Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer irgend unter euch der Erste sein will, soll euer Knecht sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also Jesus sagt, ich zeige euch ein Beispiel, richtet euch danach. Es geht nicht darum, in welcher Position man eingesetzt wird, sondern es geht darum, dass man sagt, Herr, was kann ich für dich tun und sich von Gott gebrauchen lässt. Genau. Und da kommen wir so ein praktisches Beispiel. Ist ja immer gut, wenn man was anzugucken hat, ne? Deswegen habe ich heute was mitgebracht. Weil man merkt sich das dann besser, wenn man es sieht. So, ich denke, jeder weiß, was das ist. Das ist also ein Kasten mit Flaschen drin. Und jeder weiß, wofür die gut sind. Oder wofür man die braucht. Ja, also wenn man Durst hat, holt man sich was zu trinken. Und so, denke ich, sollte das auch bei uns sein. Und da gibt es so verschiedene Eigenschaften. Und zwar, es gibt zum einen die Flaschen, die man gebrauchen kann. Die sind sauber. Wenn man die anguckt, denkt man, ach schön, hier war ich satt oder hier wird mein Durst gestillt. Und das, was drin ist, sieht gut aus und es schmeckt. Na? Und da hätten wir eine. Ne? Ich habe jetzt einfach nur Wasser reingemacht, einfach aus dem Grund, weil man da gut durchgucken kann. Und stell die mal so hier hin. Das heißt, da würde jeder sagen, na klar, gib mir einen Schluck zu trinken, ich habe Durst, alles okay. Und davon schreibt auch wieder der Paulus, und zwar an den Timotheus. Und zwar im zweiten Brief an den Timotheus, wo er nur noch so ein paar letzte Anweisungen und Hinweise gibt. Und dort steht in Kapitel 2, Vers 20 und 21. In einem großen Haus aber befinden sich nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn sich nun jemand gründlich reinigt, hinweg von diesen, wird er ein Gerät oder ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Eigentümer wohl brauchbar, für jedes gute Werk zubereitet. Also es gibt verschiedene Gefäße. Paulus sagt hier, goldene und silberne, das also dann, wenn man fest ist, haben die ihre besten Sachen aufgetragen. Und hölzerne und irdene, das war ein Tontopf, da ist der Abfall reingeflogen zum Beispiel, oder wurde einfach irgendwelches Zeug drin gelagert. Und ist ja wie bei uns zu Hause. Ne, der Mülleimer ist bestimmt nicht aus Gold oder Silber. Dann hätten wir, egal. Jedenfalls, und dann sagt er aber, hey, das muss nicht so bleiben, sondern das ist ja nur eine Bildsprache, die er gebraucht, der Paulus. Und sagt, wenn sich nun jemand gründlich reinigt, hinweg von den irdenen, also hölzernen und schmutzigen Gefäßen, dann wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Und zwar für den, dem die Gefäße gehören. Ne? Also so wie wir, wenn wir eine Geburtstagfeier haben und stellen fest, oh, in der Kaffeetasse ist noch ein Lecks drin vom letzten Mal, dann stellen wir die nicht auf den Tisch, zumindest werden wir sehen, sondern tauschen die aus, ne? Und putzen die erstmal und nehmen wir das nächste Mal halt. Und genauso sollte es hier sein. Und deswegen habe ich mal als zweiten Punkt aufgeschrieben, außen verschmutzt. Ich habe es mal bloß angemalt, es geht ums Prinzip. Ne? Das heißt, kann sich jeder vorstellen, wenn es irgendwo dreckig geworden ist, warum auch immer, stand so lange im Keller rum oder so, dann guckt man es an, denkt, ist vielleicht bei den Marmeladengläser so, die schon 3-4 Jahre da drinnen verwarten, dass sie endlich gefuttert werden. Und, aber bei den Gläsern ist der Vorteil, oder bei den Gefäß, innen drinnen ist es immer noch ordentlich. Und was macht man als nächstes? Man guckt sich den Deckel an, ist alles noch gut, hat keiner aufgemacht, also gehen wir davon aus, dass was drin ist, ist noch in Ordnung. Maximal, je nachdem, für was für einen Verwendungszweck, wischen wir mal außen drüber, dass es wieder in Ordnung ist und dann passt es wieder. Und dann kann man das nutzen. Und dazu steht zum Beispiel was in Jakobus 4, Vers 7 bis 10. Ist auch ein ziemlich bekannter Vers. Hier steht drinne: Ordnet euch nun Gott unter, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, das hatten wir heute schon ganz oft, und er wird sich euch nahen. Und dann reinigt eure Hände, ihr Sünder, und läutert eure Herzen, die ihr eine doppelte Seele habt. Ich denke, das reicht erstmal vom ersten Satz. Und mir geht es hier um den ersten Teil. Reinigt eure Hände. Das heißt, jeder von uns macht mal irgendwo was verkehrt. Jeden von uns passiert mal was. Ne? Der Elli hat es vorhin so schön dargestellt mit dem einen Mädchen, was sich über den Jungen aufregt. Ne? Da kommt mal was aus uns raus, was vielleicht nicht hätte sein sollen und beschmutzt uns einfach. Und im Herzen wissen wir sofort, das war jetzt nicht in Ordnung. Und je nachdem, wie weit der Herr Jesus schon in unseren Herzen zugenommen hat, fällt es uns dann leichter oder schwerer, das zuzugeben und das schnell in Ordnung zu bringen. Ne? Und das ist so, wenn wir uns außen bekleckern. Wenn wir uns vielleicht gegenseitig mal rempeln, weil wir uns missverstanden haben oder wenn irgendwelche kleinen Sachen die sind, die zwischen uns stehen. Ne? Da gehen wir zum Herrn Jesus und sagen, Herr Jesus, du siehst, ich habe mich beschmutzt, bitte vergib mir meine Schuld, ich habe dem anderen auch vergeben, bitte mach mich wieder sauber. Und da wischt der Herr Jesus drüber und ist wieder in Ordnung. Ne? Und dann ist die Flasche oder das Gefäß wieder gebrauchsfähig. Und es geht ziemlich fix. Weil es ja nur, ich sag mal, ein kleiner Fehler war, um jetzt mal in dieser Bildsprache mit diesen Flaschen hier zu reden. Und dann gibt es noch, als Punkt 3 hätte ich, innen verschmutzt. Und mal sehen, ob es klappt. Ja, sieht ganz gut aus. Ne? Das kennt jeder. Es gibt so eine gewisse trübe Brühe. Ne? Wenn man das also ganz lange stehen lässt, setzt es sich ab. Dann haben wir das, was nicht so lecker ist unten und das, was oben ist. Wenn man da ganz vorsichtig und behutsam ist, da kann man das manchmal oben noch ein bisschen retten. Ne? Das ist also so, wie wenn man, ich sage das mal bewusst so, einen Umgang mit Leuten hat, die ganz schwer verwundet waren. Und man muss die dann mit super Samthandschuhen anfassen, ja, nichts Verkehrtes sagen, ganz lieb sein, damit man sie nicht aus Versehen verletzt. Ne? Weil man will denen ja nichts wehtun. Man will ihnen auch nicht schaden. Aber man weiß, oh, hier muss ich sachte machen, weil... Was passiert, wenn man die Person anrempelt, dann wird das ganze Zeug schön verschüttelt und alles sieht komplett eklig aus. Ne? Und so ist es manchmal in unserem Herzen. Ne? Wenn wir so gegenseitig gerieben werden, wenn der Ehepartner nicht das macht, was er soll, wenn die Kinder den Papa ärgern oder was auch immer. Ne? Gibt es da so Situationen zwischen uns. Und dann kommt man so an die Grenze und stellt fest, oh nee, das kann jetzt nicht sein. Warum steigt denn schon wieder solches Zeug in mein Herzen da drin auf? Warum ärgere ich mich denn schon wieder? Oder warum rege ich mich denn schon wieder auf? Und dann können wir uns raussuchen. Entweder wir lassen die trübe Brühe so stehen und schreiben drauf, ich bin trotzdem ein Christ. Und jeder weiß, ja, aber es passt nicht zusammen. Oder wir demütigen uns vor Gott und sagen, bitte Herr, vergib mir, dass ich mich schon wieder aufgeregt habe. Du hast in deinem Wort gesagt, Zorn und Ärger gehört nicht zu uns. Bitte setz mich frei. Und ich hatte da so die Frage, wo Jesus dich fragt, darf ich dich ausspülen? Ne? So macht man es ja im Praktischen. Wenn man die Flasche irgendwo wieder gebrauchen will, dann weiß man genau, also das Zeug ist nichts. Man kippt es in den Abfluss, spült es nochmal nach und macht wieder neues Wasser rein. Somit ist die Flasche wieder gebrauchsfähig und das, was drin ist, kann man wieder nutzen. Ne? Das ist also, wenn wir uns so richtig, ne, kommt ja manchmal vor, dass so innen zu Zeug aufsteigt im Herzen und dann muss man das in Ordnung bringen. Und dann, wenn wir, das ist der zweite Punkt hier von Jakobus, ne, hier steht also nicht nur drin, reinigt eure Hände, also das, was wir nach außen machen, unsere Taten. Da kommen wir noch als anderes Beispiel, ne, wo Jesus mit den Pharisäern zusammen ist, die sich aufregen, dass er die Hände nicht wäscht. Und da sagt Jesus, das ist nicht schlimm, wenn man mit ungewaschenen Händen mal was isst. Deswegen sage ich mal, stirbt man nicht, sondern es geht darum, was im Herzen alles rauskommt. Das muss in Ordnung kommen. Na? Und hier, der Jakobus schreibt das Gleiche. Reinigt eure Hände, ihr Sünder, und läutert eure Herzen, die ihr eine doppelte Seele habt. Na? Haben wir gesehen, das waren zwei verschiedene Flüssigkeiten da drin. Ne? Oben, das war ein bisschen sauberer und unten, das war ein bisschen verkeimter. Und wenn es dann zur Bedrängnis kommt, wenn es... Jetzt wird es aber knapp hier, wenn man unter Stress kommt, dann wird das ganze Zeug schön umgerührt und es sieht nicht mehr schön aus. Und dann sagt der Jakobus die Lösung von der ganzen Sache. Er sagt, fühlt euch elend und trauert und jammert. Er sagt also nicht, schreibt dran, ich bin trotzdem ein guter Christ, sondern er sagt, gib's zu, dass bei dir was nicht in Ordnung ist und bringt das in Ordnung. Euer Lachen verkehre sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit, ne? Da kann man nicht so Jesus kommen und sagen, hey Jesus, super, alles fein. Das passt dann einfach nicht zusammen. Sondern man muss so ehrlich, wie man es von unseren Kindern auch erwartet, sagen, hey, geh hin, entschuldige dich und bring das in Ordnung. Demütigt euch nun vor den Augen des Herrn und er wird euch erhöhen. Ne, dann dürfen wir zu Jesus kommen. Er verurteilt uns nicht. Er macht uns auch keine Vorwürfe. Er vergibt uns. Er sagt, darf ich bei dir ran? Ne, Jesus nimmt nicht einfach die Flasche, schnappt die sich und spült die aus, weil die Flasche ist dein Herz. Und es steht in deiner Vollmacht, zu sagen, Herr Jesus, bitte mach's sauber. Dann wird er es machen. Der wird auch nicht einfach den Deckel oben aufdrehen und sagen, los, kipp endlich aus. Das macht er nicht. Das ist deine Persönlichkeit. Und es liegt an dir, ob du sagst, Herr Jesus, ich brauche bitte neues Wasser. Ich habe es dreckig gemacht. Da sagt er, schön, dass du zu mir kommst. Das mache ich gerne. Guck mal, du darfst wieder so aussehen. Ich vergebe dir gerne, weil ich freue mich, dass du zu mir kommst. Ich möchte nämlich, dass die anderen Leute das sehen. Dass sie sagen, hey, guck mal, bei dem ist echt was passiert oder bei der ist echt was passiert. Guck mal, was aus dem Herzen Schönes rausleuchtet. Guck dir mal die Freude an, die in den Augen steht. Ne? Fehler und Hopser haben wir alle. Aber wir müssen ja nicht dabei bleiben. Und dann kommen wir noch ein paar andere Sachen. Und zwar habe ich da mal hingeschrieben, innen verkeimt. Ich sage mal bewusst dieses Wort, werdet gleich wissen, warum. Und ich denke, da sind die meisten von uns auch schon durch. Und zwar gibt es auch solche Flaschen. Aus so einer will, denke ich, keiner trinken. Na? In dem Fall ist ja nichts drin. Ich hätte auch was reinkippen können, aber ich habe es nicht gemacht, damit es so bleibt. Das ist also, wenn man sowas anguckt und denkt so richtig, das gehört dort nicht rein. Das ist nicht der Verwendungszweck für so eine Flasche, dass irgend solcher Abfall da drin ist. Und ich denke, das soll bloß zur Vollständigkeit halber mit dabei sein. Ich denke, das ist das, wo der Andreas die letzten Wochen und Monate immer mal ein bisschen drüber geredet hat. Und ich würde das mal zusammenfassen mit Blutlinienreinigung. Ne, den ganzen Mist, den wir so mitgekriegt haben. Vom, ich sag mal, beim Adam ging es los und bei Eva, die ungehorsam gegenüber Gott waren. Bis zu dem, was unsere Vorfahren so alles verzappt haben, wo Jesus sagt, ich werde die Schuld der Väter heimsuchen an den Kindern. Ne, und von diesem Fluch dürfen wir frei werden, wenn wir zu Jesus kommen und er reinigt uns. Da habe ich mal hier bildlich hingeschrieben, Geschirrspüler. Ne? Das ist also kein Prozess, wo man hingeht, Herr, Entschuldigung, und wieder weggeht, sondern das dauert ein bisschen länger, ehe man sowas richtig sauber kriegt. Aber es ist möglich und Jesus macht das, wenn wir zu ihm kommen. Aber das ist eine tiefere Geschichte. Ne? Das sitzt richtig fest, richtig drin. Das ist also nicht, wo man einmal zu Jesus kommt, bitte Herr, vergib mir, er spült mal kurz durch, dann ist vielleicht das Wasser seiner Reinigung oder sein Blut in unserem Herzen wirksam gewesen, aber das ist richtig angebacken, das hält richtig fest. Das braucht also eine richtig intensive, Herr, nein, bitte mach das raus. Und dann sagst du, das tut aber weh, ich will nicht, das piekst, ich möchte dir nicht vergeben, der hat mich so verunstaltet. Und dann sagt Jesus, ja, ich hab dich lieb, aber ich möchte, dass du vergibst. Wenn du vergibst, dann gibst du mir die Vollmacht, dass ich das Zeug hier innen drin herausmachen darf. Ne? Und dann hat Jesus so einen schönen, wie nennt sich das, Rohrreiniger. Ne? Da wird also nicht mit dem Pickhammer hier ansetzen, weil dann geht die Flasche kaputt, sondern da hat so einen schönen Rohrreiniger und da löst das dann alles auf und dann spült man es aus. Und dann ist vielleicht immer noch was drin. Da muss man vielleicht nochmal kommen, vielleicht auch nochmal. Aber zum Schluss sieht die Flasche wieder genauso klar aus, wie die, die sauber ist. Ne? Das merkt man dann im Herzen. Genau. Irgendwo hat Jesus da was in seinem Wort ziemlich oft gesagt von harten Herzen. Ne? Und ich denke, das ist damit gemeint. Das heißt, hier braucht es eine gewisse Hingabe, ne? Dass ich wirklich sage, okay Herr, ich halte durch, ne? Wie beim Zahnarzt, da kann man alle zwischendurch wegflitzen von dem Stuhl, da entscheidet man sich davor, wenn man sich hinsetzt, ich halte jetzt durch. Ne? Keiner geht dort gerne hin, aber manchmal, manchmal gibt es solche Zeiten. So, und so ungefähr ist das hier. Und dann haben wir noch ein paar andere, und zwar gibt es da noch solche Flaschen? Die sieht eigentlich gut aus, aber hier fehlt was. Da ist nichts drin. Und manchmal geht es uns auch so. Wir haben vielleicht keine Sünde in unserem Leben. Ist vielleicht okay. Wir verhalten uns ordentlich. Wir haben von Jesus unser Herz in Ordnung bringen lassen. Aber wir haben gerade nichts, was wir weitergeben können. Und dann begegnen wir irgendjemand. Und stellen fest, eigentlich müssten wir jetzt mal was sagen. Eigentlich müssten wir jetzt mal das so vom Inneren her einfach so Liebe zeigen. Aber man stellt irgendwie fest, es geht nicht. Man ist irgendwie leer. Und dann ist, denke ich, der Punkt oder die Anforderung bei dir, du darfst zum Herrn Jesus kommen. Er steht da, ne? Der hat gesagt, ganz am Ende von der Bibel, steht drin in Offenbarung, wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens. Ohne Geld, ohne es zu bezahlen. Ich gebe es kostenlos weiter. Na? Aber Jesus wird nicht vorbeikommen und uns einfach vollschütten, nach dem Motto, hier, ich gebe dir schon mal was, hast zwar nicht gefragt, du willst es auch nicht, aber ich gebe dir schon mal drüber. Das macht er nicht. Er respektiert unsere Entscheidung im Herzen. Und genau, dann kommen wir noch, es gibt auch solche Flaschen. In dem Fall ist es sauber. Hier ist auch irgendwas verkehrt. Hier fehlt der Deckel. Da kann jeder was reinkippen, der vorbeikommt. Ich hätte die jetzt auch dreckig machen können. Das würde vielleicht noch besser passen. Oder irgendwelches Zeug reinschmeißen. Und der Paulus schreibt in Epheser, und zwar steht das in Kapitel 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Geist Gottes, den Heiligen, mit dem ihr für den Tag eurer Erlösung versiegelt seid. Na? Also wenn man solche Nahrungsmittel kauft, sind die im Normalfall so verpackt, dass man sieht, ob die schon mal geöffnet wurden oder nicht. Einfach, dass jeder weiß, das ist noch frisch, das ist ordentlich, das kann man essen oder das kann man trinken. Und wenn da der Deckel fehlt, weiß jeder, das kannst du bloß noch im Müll hauen. Na? Das heißt, Gott hat uns versiegelt. Der hat hier oben, wenn sein Geist in uns ist, einen Deckel drauf gemacht und hat gesagt, das ist jetzt meine. Dieser Geist Gottes lebt es in dir. Und dann zeigt er uns, wo wir unseren Deckel aufmachen dürfen und an dem, wem wir das eventuell weitergeben dürfen. Na? Das heißt, der Heilige Geist macht hier oben drauf und sagt, nicht jeder darf einfach irgendwas hier reinkippen. Das ist mein Gefäß. Und er gibt uns einen Schutz. Und das Letzte, das habe ich nicht mitgebracht, das ist, wenn diese Flasche zerbrochen ist. Auch das kommt manchmal vor, durch irgendwelche Umstände oder was auch immer. Und da ist aber trotzdem nicht alles vorbei, sondern, was lesen wir in seinem Wort? Ich habe hier aufgeschrieben, Lukas 4, Vers 18. Und da ist auch das, brauchen wir bloß anreißen, dann reicht das, wo der Andreas letzter Zeit viel drüber gepredigt hat. Und zwar sagt Gott hier, oder sagt Jesus hier über sich dann in der Synagoge: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich ausgesandt, um die zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Also auch wenn das beim Menschen nicht möglich ist, so eine Flasche wieder ohne weiteres ganz zu machen, bei Gott ist das kein Problem. Der baut uns wieder zusammen und der macht uns wieder neu. Und das Gleiche steht in Markus, und zwar Kapitel 14, Vers 3. Das ist aber in einem ganz anderen, aber eine andere Sichtweise. Und zwar, hier ist die Geschichte von dieser Frau, die dieses teure Öl hatte in einer Flasche und die hat es zerbrochen und hat es Jesus weitergegeben. Jetzt denkst du vielleicht, hey, wie passt das zusammen? Aber in beiden Fällen hat das was mit Hingabe zu tun. Das heißt, wenn ich in meinem Inneren merke, okay, da ist was kaputt, da geht nichts mehr rein, dann ist mein Platz, das so zu machen, wie das diese Frau gemacht hat. Ich gehe zu Jesus und gebe mich ihm hin. Und er wird mein Herz wieder in Ordnung bringen. Auch wenn ich vielleicht denke, ich habe bloß Müll drin oder das, was drin ist, ist kaputt. Das ist keine so ein teures Öl hier, was diese Frau hatte. Aber das ist der Weg, um geheilt zu werden. Genau. So, das als Vorrede. Ich lasse das mal hier vorne stehen. Und das eine ist die Theorie, wenn man sich solche Sachen anguckt. Das andere, denke ich, ist das, was jeder Einzelne in seinem Herzen erlebt hat. Aber wir wollen uns jetzt nochmal jemand in der Bibel angucken und reflektieren das mal auf diese Flaschen. Und zwar soll es da um eine Person gehen, ich denke, das sind auch, den kennen auch die meisten, und zwar ist das ein König von Israel. Und zwar heißt er Jerobeam. Kurze Vorgeschichte. Israel wollte irgendwann einen König haben. haben sie aufgeschrien und dann haben sie einen Saul gekriegt, der ist gefallen. Dann haben sie einen David gekriegt, der hat es ganz gut gemacht. Dann haben sie einen Salomo gekriegt, der ist ziemlich weit oben gestartet, noch höher geflogen und dann ganz tief gefallen. Und warum, fragst du da vielleicht? Das können wir lesen. Und zwar steht es in 1. Könige 11, Vers 11. Ich lese das mal vor. Und der Herr sprach zu Salomo, weil dies bei dir gewesen ist und du meinen Bund nicht gehalten hast und meine Satzungen, die ich dir geboten habe, so werde ich dir das Königreich gewiss entreißen und es deinem Knecht geben. Doch in deinen Tagen will ich es nicht tun, um deines Vaters David willen. Aus der Hand deines Sohnes werde ich es reißen. Nur will ich ihm nicht das ganze Königreich entreißen. Einen Stamm will ich deinem Sohn geben, um meines Knechtes David willen und um Jerusalems willen, das ich erwählt habe. Davor steht drinne, dass der Salomo dann, als er alt geworden ist, das gemacht hat, was seine vielen Frauen gemacht haben, seine vielen ausländischen Frauen, nämlich der hat den anderen Göttern geopfert, hat sich vor ihnen niedergebeugt, hat den Häuser gebaut und so weiter. Also hat Götzendienst gemacht. Und darüber ist Gott ganz sehr zornig geworden und hat gesagt, das kann ja nicht sein, Salomo, ich bin dir zweimal erschienen und du bist mir trotzdem nicht nachgefolgt. Also sozusagen auch kein Schutz, nur wenn man mal was Tolles erlebt, dass dann alles gut ist im Leben, sondern man muss auf der Spur bleiben. Ne? Gott sagt hier, du hast mein Versprechen, meinen Bund nicht gehalten und hast meine Gebote nicht eingehalten. Genau, aber ist auch wieder interessant, dass Gott sagt, aber weil David mir so treu nachgefolgt ist und ich ihm gesagt habe, den David, du sollst Königreich oder dein Königtum soll in Ewigkeit bestehen, deswegen reiße ich dir nicht alles weg, Salomo, sondern nur ein Teil. Ne? Das ist wieder dieses Fluch und diese Segenslinie. Ne? Ist bei den Vorfahren schon in Ordnung gebracht worden, kriegen wir ein bisschen mehr Sauberkeit weiter. Ist von Vorfahren her noch viel Schwarz drin, dürfen wir mehr aufräumen. In Ordnung kann beides kommen. Genau, das war die Vorrede. Und dann geht es mir um den Jerobeam. Und zwar, wer war das eigentlich? Und interessant ist hier zu lesen, und zwar ein paar Verse weiter in Vers 28. Also 1. Könige 11, Vers 28. Steht drinne: Der Mann Jerobeam aber war ein tüchtiger Mann. Und als Salomo den Jüngling sah, dass er arbeitsam war, bestellte er ihn über alle Lastarbeiten des Hauses Josef. Also ist cool zusammengefasst. Mit anderen Worten können wir sagen, der Chef hat endlich ihn gefunden, der mal macht, was man sagt. Und da hat er sich darüber gefreut und hat gesagt, cool, guck mal, den setzen wir gleich als Chef ein, der kümmert sich drum und das Ding ist erledigt. Und das war also einer, der hat sich angestrengt, der war tüchtig, der war noch ziemlich jung und der ist eingesetzt worden als Chef. Gibt es viele solche Geschichten in der Bibel, ne? In Josef ging es genauso, in David ging es genauso und vielen anderen auch. Auch die Jünger vom Herrn Jesus waren nicht besonders alt. Und genau, dann als nächstes, wenn wir den nächsten Vers lesen, Vers 29 steht dort. Und es geschah zu jener Zeit, als Jerobeam einmal aus Jerusalem hinausging, da fand ihn der Prophet Achia, der Siloniter, auf dem Weg. Und er hatte sich in ein neues Oberkleid gehüllt und sie beide waren allein auf dem Feld. Da fasste Achia das neue Oberkleid, das er anhatte, und zerriss es in 12 Stücke. Und er sprach zu Jerobeam, nimm dir 10 Stücke, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Siehe, ich will das Königreich aus der Hand Salomos reißen und will es dir und will dir 10 Stämme geben. Aber einen Stamm soll er behalten um meines Knechtes David willen und um Jerusalems willen, der Stadt, die ich erwählt habe aus allen Stämmen Israels. Weil sie mich verlassen und sich niedergebeugt haben, vor Astarte, der Gottheit der Sidonier, vor Chemosh, dem Gott der Moabiter, und vor Milkom, dem Gott der Kinder Ammon, und nicht auf meine Wegen gewandelt sind, um zu tun, was recht ist in meinen Augen, und meine Satzungen, meine Rechte zu halten, wie sein Vater David. Doch ich will nicht das ganze Königreich aus seiner Hand nehmen, sondern will ihn zum Fürst setzen alle Tage seines Lebens, um meines Knechtes David willen, den ich erwählt habe, der meine Gebote und meine Satzungen beachtet hat. Aber aus der Hand seines Sohnes will es das Königreich nehmen und es dir geben. Die 10 Stämme, und seinem Sohn will ich einen Stamm geben, damit mein Knecht David alle Tage eine Leuchte vor mir habe in Jerusalem, der Stadt, die ich mir erwählt habe, um meinen Namen dahin zu setzen. Und jetzt kommt die Anforderung gleich. Und ich will dich nehmen, dass du regierst über alles, was deine Seele begehren wird, und König bist über Israel. Und es wird geschehen, wenn du hören wirst auf alles, was ich dir gebiete, und auf meinen Wegen wandeln und tun wirst, was recht ist in meinen Augen, indem du meine Satzungen und meine Gebote hältst, wie mein Knecht David getan hat, so werde ich mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen, wie ich es David gebaut habe. Und ich werde dir Israel geben, und ich werde die Nachkommen Davids deswegen demütigen, doch nicht für immer. Also hat er seine Verheißung gekriegt, hat also eine tolle Prophetie gekriegt, was Gott mal in sein Leben Schönes macht. Und jetzt war der Jerobeam natürlich begeistert. Der war ja arbeitsam und strebsam und hat sich gedacht, jetzt müssen wir uns gleich mal auf den Weg machen und mal gucken, wie wir hier irgendwie König werden können. Das steht nicht hier so drin. Das war aber so. Werden wir gleich hören. Und zwar als nächstes steht dort, und Salomo suchte Jerobeam zu töten. Interessant. Erst setzt er ihn ein als Chef über die ganze königliche Arbeit und dann will er ihn umbringen. Wieso das? Dann machen wir mal einen kleinen Vorblätterer. Und zwar zu 2. Chronik 13, Vers 6. Da waren dann die Geschichten von nachfolgenden Königen, aber es gibt einen Satz hier, und zwar der Vers 6. Aber Jerobeam, der Sohn Nebats, der Knecht Salomos, des Sohnes David, erhob sich und empörte sich gegen seinen Herrn. Der hat also eine Revolte angestiftet. Der wollte den Salomo dort vom Thron entfernen und wollte sich selber hinsetzen. Deswegen hat der Salomo gesagt, nee, wenn du gegen mich aufmuckst, bist du weg vom Fenster. Und wollte ihn umbringen. Daraufhin hat der Jerobeam gedacht, na gut, das wird jetzt nichts. Ich muss noch mal ein bisschen drüber nachdenken und ist mal fix abgehauen. Wo ging es hin, wenn man abhaut? Geht immer nach Ägypten. Ne? Komischerweise, wenn man in der Bibel liest, alle, die geflohen sind, sind immer nach Ägypten geflohen. Das war in dem Fall aber nicht so gut. Da machte Jerobeam sich auf und floh nach Ägypten zu Sisak, dem König von Ägypten, und er war in Ägypten bis zum Tod Salomos. Wie auch immer, wie viele die Jahre das waren, keine Ahnung. Aber das war jetzt wieder aus 1. Könige 11, Vers 40. Ne? Der ist abgehauen, der Jerobeam. Und genau. Und da ist die Frage, warum ist der abgehauen? Der hat sich Mühe gegeben. Der hat beim Salomo ordentlich gearbeitet. Der Salomo hat es gesehen, hat ihn eingesetzt als Chef und hat gesagt, hey Jerobeam, du machst das super, ich freue mich über dich. Du darfst hier ab sofort den anderen Leuten sagen, was gemacht wird und guckst schön, dass das alles ordentlich klappt. Und auf einmal schnappt es bei dem über und das klappt nicht mehr. Statt dass der Jerobeam sagt, danke Gott, dass du mir so eine tolle Verheißung gegeben hast, ich bin mal gespannt, wie du die Wege dafür ebnen wirst und wann du mich dort einsetzt, hat er sich gedacht, ich muss den Salomo jetzt mal aus dem Weg räumen, damit endlich ich König bin. Warum macht er solches komisches Zeug? Und der hat ja nur Arbeit gehabt. Der war als Chef eingesetzt. Das heißt, der kannte eine Rangordnung, der kannte eine Hierarchie. Der wusste, was ein Chef ist und der wusste, was ein Arbeiter ist. Der wusste, wie das funktioniert, wer was zu sagen hat und wer was zu machen hat. Und trotzdem hat er sich über einen König erhoben und hat gedacht, er ist größer als der König. Nur, weil er ein tolles Wort gekriegt hat. Komisch. Und deswegen habe ich ja die Flaschen hier hingestellt mit den verschiedenen Zuständen. Also irgendwas in dem Herzen von Jerobeam war komisch. Und Gott lässt uns dort nicht im Dunkeln sitzen, sondern hat es aufgeschrieben in seinem Wort. Und zwar steht es ein paar Verse davor. 1. Könige 11, ab Vers 26. Und dort steht dort, und Jerobeam, der Sohn Nebats, ein Ephratiter von Zereda, und der Name seiner Mutter war Zeruah, eine Witwe. Ein Knecht Salomos, auch er erhob die Hand gegen den König. So, ist euch was aufgefallen? Seine Mutter war Witwe. Der Papa war also gestorben. Irgendwas war da innen drin kaputt in seinem Herzen. Und er hat es von Gott nicht in Ordnung bringen lassen. Sondern das sah ungefähr so aus. Da war ganz viel Verlassenheit drin und Ablehnung. Und er hat versucht, durch seine fleißige Arbeit, wie wir das den Vers später lesen, ne, er war nämlich ein ganz tüchtiger Mann und arbeitsam, hat er versucht, das zu übertünchen, so nach dem Motto, guck mal, ich bin komplett gefüllt, wir deckeln das alles zu und bis hier oben steht das Wasser, ist alles super bei mir. Hat das versteckt. Hat das versucht, irgendwie innerlich seinen Schmerz da zu verstecken, zu übertünchen und mit anderen Sachen sich zu füllen, damit es nicht mehr auffällt. Aber das war da. Da war was nicht in Ordnung. Ne? Jesus selbst hat gesagt, wenn man das Haus auf dem Sand baut und der Sturm kommt und das Wasser, dann schwemmt es das einfach wieder weg. Auf dem Fels dauert es länger, aber da bleibt es stehen. Ne? Und genau. Der hatte also der wollte unbedingt Chef sein. Der hatte ein Machtstreben gehabt. Und die erste Position, die er vom Salomo gekriegt hat, die hat ihm nicht gereicht. Das war immer noch nicht, dass er dann sein Herzen befriedigt war. Endlich habe ich was. Nee, er wollte noch mehr. Aber nicht in der rechten Art und Weise. Er hat ganz groß nach Bestätigung gesucht, dass alle Leute ihn toll finden. Sagen, guck mal den Jerobeam. Das ist ein toller Mann. So will ich auch mal werden. Diese Anerkennung und diese Sehnsucht, diesen Schrei hat er in seinem Herzen gehabt. Das hat in ihm drinnen gerufen und das hat ihn angetrieben, zu rammeln und zu arbeiten, damit er das irgendwie vergisst. Ne? Aber davon geht es nicht weg. Denn egal wie oft man die Flasche hier normal einfach ausspült, der Dreck bleibt drinnen. Und dann kann es vielleicht manchmal sogar sein, dass man das Wasser hier reinkippt und wieder rauslässt und das Wasser ist immer noch sauber. Weil der Dreck so verkeimt und so fest ist, ne, wie man manchmal zu Hause was aufwäscht und aus dem Geschirrspüler kommt es immer noch Dreck raus, weil es so richtig eingebackt ist. Das heißt, das ist gut versteckt und man kriegt das gleich gar nicht mit. Aber es ist da. Es ist nicht in Ordnung. Und da musste also für sich selbst kämpfen. Der hatte also keine Rückendeckung. Der stand also ganz alleine da. Ne, die Mama hat ihm vielleicht gut zugesprochen, aber eigentlich hat er sich jemanden gewünscht, der ihn mal in der Hand nimmt und sagt, hey, du bist mein Sohn. Ich bin dein Papa. Ich passe auf dich auf. Ne? Jeder braucht diese Bestätigung. Und genau. Und daraufhin, wie schon gesagt, hat er halt die Hand gegen den König Salomo erhoben und musste ausreisen, sind sie auch umgebracht worden. Und dann, nachdem er gehört hat, der Salomo ist tot, kam er wieder zurück aus Ägypten. Das steht dann in 1. Könige 12. Und genau, ich denke, es reicht, wenn ich das einfach so sage. Jedenfalls haben sie dann hingesandt und haben den geholt, den Jerobeam, warum auch immer. Irgendwelche Leute fanden den wahrscheinlich immer noch toll und haben sich erinnert, na warte mal, da gab es so einen fleißigen Arbeiter, der war doch eigentlich ganz cool, der hat zwar ein bisschen Revolte gemacht, na gut, ist schon lange vorbei, aber kommt den holen wir mal, das wäre doch ein optimaler Kandidat für den König. Der hat wenigstens so eine große Klappe, dass er auch was sagt, der haut mal richtig auf den Putz, der macht vor uns so ein bisschen frei und da können wir uns hinter den verstecken und dann haben wir doch einen tollen König. Na? Und da haben sie nach Ägypten geschickt und haben den wieder geholt. Steht nämlich dort. Und Jerobeam, also hier Vers 3, wohnte in Ägypten und sie sandten hin und riefen ihn. Da kamen Jerobeam und die ganze Versammlung Israels und sie redeten zu Rehabeam. Da muss man ein bisschen aufpassen. Der eine ist der R und das andere ist der J. Der eine ist der Sohn vom Salomo und das andere war der, von dem wir jetzt die ganze Zeit reden. Und was hier interessant ist, steht in Vers 4, und zwar, dein Vater hat unser Joch hart gemacht. Also Salomo hat uns fleißig arbeiten lassen. Du aber, sagen sie zu dem Sohn vom Salomo. Ne? Also der Salomo ist gestorben, der Sohn, der Rehabeam vom Salomo, ist jetzt Königskandidat. Und dann kommt das Volk zu ihm und hat eine Bitte. Und sagt, also der Salomo, der hat gebaut ohne Ende, der hat viele tolle Sachen gemacht und wir mussten immer nur arbeiten bei dem. Das geht so nicht weiter. Wir haben einmal selber was zu tun. Wir müssen auch mal ein bisschen kürzer treten, weil es gibt ja nun nicht bloß Häuser bauen heutzutage. Man kann auch mal andere Sachen machen. Und da sagen die, Dein Vater hat unser Joch hart gemacht. Du aber erleichtere nun den harten Dienst deines Vaters und sein schweres Joch, das er auf uns gelegt hat. So wollen wir dir dienen, sagt das Volk zu dem Sohn vom König. Sagt, hey, lass uns mal ein bisschen weniger arbeiten, dann ist das für uns in Ordnung. Wir machen schon was, aber nicht immer 120%. Und dann sagt der Königssohn, okay, dann geht mal 3 Tage hin und ich denke mal drüber nach. Und wenn man das dann weiter sieht, liest, dann sieht man, wie Gott dort die Herzen wenkt, weil das war nämlich nicht nur stolz, sondern super stolze Königssöhne. Ne? Der Salomo war wirklich ein großer König und er hat viel gehabt und er konnte viel machen. Ne? Und der Sohn vom Salomo hat einfach nur gesagt, mein kleiner Finger, der ist dicker als die Lende von meinem Papa. Also mit anderen Worten, mein Papa hat euch gestriezt, aber was ich mit euch machen werde, da könnt ihr euch schon mal warm anziehen. Ne? So stolz, so hochmäßig war der drauf. Und man darf ja nicht vergessen, der Jerobeam, den sie geholt haben, das war der Chef über diese Arbeit gewesen. Der kannte sich also damit aus. Ne? Steht ja davor drin, dass der Salomo ihn eingesetzt hat über alle Lastarbeiten, die die machen mussten. Das heißt, der kannte das ganze Elend. Vielleicht haben sie ihn auch deswegen geholt, weiß ich nicht. Steht nicht so drin. Ja. Aber das ist interessant, dass das so schön zusammenpasst. Und nach den 3 Tagen kommen sie natürlich wieder und sagen, erwarten vom König die Antwort. Und der König sagt dem halt hier, könnt ihr vergessen, dass ihr bei mir weniger arbeiten müsst, ihr müsst mehr arbeiten. Und das war aber was, was Gott gemacht hat, weil, steht so drin, damit er sein Wort, steht in Vers 15, so hörte der König nicht auf das Wort des Herrn, damit er sein, so hörte der König nicht auf das Volk, denn es war eine Wendung von Seiten des Herrn, damit er sein Wort aufrechterhielte, dass der Herr durch Achia den Silonitter zu Jerobeam, den Sohn Nebats, geredet hatte. Also Gott hat es gemacht, hat das stolze Herz gedemütigt, hat es abgebogen, dass sozusagen sein Wort, was er zu dem Jerobeam gesagt hat, er soll nicht mal König werden, in Erfüllung gebracht hat. Und daraufhin haben die dann gesagt, so alles klar, viel Spaß, wir sind mal weg. Du kannst dich mit deinen eigenen Stamm, mit Juda anfreunden. Wir Israel, wir suchen uns einen neuen König, wir haben keine Lust mehr für dich zu arbeiten. Und da sind sie weg. Und haben den Jerobeam zum König gemacht. Und dann steht hier in Vers 20, und niemand folgte dem Haus David als nur der Stamm Juda. So eine ähnliche Konstellation gab es ja schon mal, ne? Wenn wir uns erinnern, als David König geworden ist, war auch am Anfang erstmal nur, dass Juda ihm nachgefolgt ist und der Rest hing noch Saul an. Und dann so Stück für Stück sind immer mehr Leute zu Juda, bis das wieder vereint war. Aber David, hat es nicht mit Macht durchgeboxt, nach dem Motto, ich muss unbedingt König über ganz Israel sein, sondern er konnte in seinem Herzen warten, bis Gott die Wege bereitet hatte. Und genau, hier war es aber anders. Der Rehabiam, der Sohn Salomos, hat festgestellt, oh nein, das hauen die alle ab, das geht ja gar nicht. Also mit so einem kleinen Mini-Königreich gebe ich mich nicht zufrieden hier, kannst du vergessen. Jetzt tun wir mal hier die Soldaten auftragen und hauen denen mal richtig eins auf die Mütze, dass wir die alle wieder haben. Aber da hat Gott auch wieder eingegriffen. Und zwar steht hier bloß, da erging, Vers 22, da erging das Wort Gottes an Schemaja, den Mann Gottes, indem er sprach, sage zu Jerobeam, ihr sollt nicht hinaufziehen und mit euren Brüdern kämpfen. Und sie hörten auf das Wort des Herrn und zogen wieder zurück nach dem Wort des Herrn. Das finde ich krass. Müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Der König hier mit der Armee rückt aus, zack, 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 und auf einmal steht ein Prophet und sagt, halt, stopp, wartet mal, ich habe mal was euch zu sagen. Ihr sollt nicht mit euren Brüdern kampeln, kloppt euch nicht immer in der Wohnstube, ne? Sondern ihr sollt lieb miteinander sein, kehr um und geh wieder nach Hause. Und da, in dem Fall, sagt der König nicht, aber ich mache mein Ding, sondern er kehrt wieder um. Interessant, wieso Gott wirkt und wirken kann. So, und dann geht es weiter mit dem Jerobeam. Der hat sich dann also sein Königreich ausgebaut, hat sich Sichem ausgebaut, im Gebirge Ephraim und Pnuel. Das sind halt 2 Städte. Und bis dahin war es ja noch okay. Aber wir haben ja gesagt, irgendwas war faul bei dem Jerobeam. Ne, ich zeige mal bewusst die Flasche, wo ganz viel schwarzes Zeug drin ist. Weil, wenn wir jetzt weiterlesen, in Vers 26 steht dort, und Jerobeam sprach in seinem Herzen, nun wird das Königreich an das Haus Davids zurückkommen. Wie kommt er denn auf so eine Idee? Gott hat ihm doch gesagt, du sollst König sein. Jetzt auf einmal hat er Angst. Angst, was zu verlieren. Angst, dass ihm seine Macht wieder weggenommen wird, die er gekriegt hat. Und zwar, wenn dieses Volk hinaufziehen wird, um im Haus des Herrn in Jerusalem Schlachtopfer zu opfern, so wird das Herz dieses Volkes sich zu ihrem Herrn zurückwenden, zu Rehabeam, dem König von Juda, und sie werden mich töten und sich zu Rehabeam, dem König von Juda, zurückwenden. Komisch, dass der sich so in seinen Herzen ausdenkt. Warum hegt er solche Gedanken? Warum hat er auf einmal Angst, seine Machtposition zu verlieren und denkt, oh nee, wenn die jetzt dreimal im Jahr nach Jerusalem ziehen, zum Passafest und zu den anderen Zweien, dann könnten die vielleicht wieder denken, oh, Jerusalem ist ja auch cool, wieso haben wir denn eigentlich einen anderen König? Nee, komm, tschüss, da gehen wir wieder weg. Solche Gedanken sind dem im Herzen aufgekommen. Warum? Ich würde behaupten, war hier drin, was nicht in Ordnung war. Weißt du, da konnte immer wieder das alte Zeug hochkommen. Ich bin eigentlich alleine. Warum fühlt sich so komisch an in meinem Herzen? Warum machen die nicht alle, was ich sage? Ich will, dass die mir gehorchen, dass ich noch mehr Macht kriege. Irgendwie muss das doch innerlich befriedigt werden. Aber das geht nicht so. Und er hat sogar eine Angst, dass ihn umbringen. Wie auch immer, der auf so eine Idee kam. Und dann hat er was gemacht, was ganz falsch war. Gott hat ihm eine Verheißung gegeben und hat gesagt, du sollst König werden, aber pass auf, lauf auf der Spur, gehorche mir und beachte meine Gebote. Das hat Gott zu jedem in seinem Wort gesagt und das sagt er auch zu uns. Na? Und was macht der? Da beriet sich der König, mit wem auch immer sich aber beraten hat, und machte zwei goldene Kälber. Da gab es schon mal eine Geschichte ein paar Jahre davor. Da haben sie ein goldenes Kalb gemacht. Der hat sich gedacht, wir machen lieber gleich zwei. Und was macht er dann? Und sprach zum Volk, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Also der hindert die daran, Gott nachzufolgen. So heftig, der kehrt sich komplett um. Der will komplett sein eigenes Ding machen. Und dann sagt er, siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. So ein Quatsch. Wie kommt er auf so eine Idee? Warum macht er so einen Götzendienst? Das war genau das, weswegen Salomo gefallen ist. Weswegen Gott zu Salomo gesagt hat, ich werde dein Königreich dir wegnehmen, beziehungsweise deinen Sohn. Warum macht der Jerobeam das Gleiche? Ich denke, weil dieser Mist im Herzen war. Und wo war er denn davor gewesen? Der ist nach Ägypten abgehauen. Ne? Dort haben sie genau das gemacht. Vielleicht hat er es da gelernt und fand das toll und hat sich darüber gefreut, wie die alle schön Götzendienst machen. Oder hat festgestellt, da ist besondere Macht dahinter und wollte es auch haben. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf alle Fälle hat er sich komplett gegen Gott gestellt. Und hat gesagt, nee, Gott hat uns nicht aus Ägypten geführt. Das waren die zwei goldenen Kälber. Denen müssen wir jetzt feine Opfer darbringen und dort müssen wir hingehen. Nach Jerusalem zum Tempel, da gehen wir nicht mehr. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere brachte er nach Dan. Und diese Sache wurde zur Sünde. Und das Volk ging vor das eine hin bis nach Dan. Genau, und da hat er Priester dazu eingesetzt, die wollten und so weiter. Und hat Gott geräuschert. Auch in dem Fall hat Gott ihm noch nicht ganz verlassen, sage ich jetzt mal so, sondern wie er das bei uns immer macht, Gott warnt uns. Ne? Gott hat keinen Gefallen daran, am Tod des Gottlosen. Also selbst wenn wir was Verkehrtes machen und dafür sterben müssen, sagt Gott nicht, endlich, siehst du, habe ich dir doch gesagt. Nee, er freut sich da nicht drüber, er freut sich, wenn wir umkehren. Und hier schickt er wieder jemanden aus Juda, den Prophet, und zu dem sagt Gott, geh zum Jerobeam, der hat dort einen Altar gebaut und spricht dagegen. Und das macht dieser Prophet. Geht hin und dann macht Gott ein Wunder. Und zwar sagt der Prophet, dass dieser Altar kaputt gehen wird und die Asche, die da drauf ist, wird runterlaufen. Und das geschah. Und zwar lesen wir das in 1. Könige 13, Vers 3. Und der Herr gab an jenem Tag ein Zeichen und sprach: Dies ist das Zeichen, von dem der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird reißen und die Fettasche, die darauf ist, wird verschüttet werden. Und es geschah, als der König das Wort des Mannes Gottes hörte, das er gegen den Altar in Bethel ausgerufen hatte, da streckte Herr Robiam seine Hand aus vom Altar herab und sprach: Greift ihn! Nach dem Motto: Ich bin der König, wer sagt ja was gegen mich? Packt ihn! Und in dem Augenblick, wo er das macht, verdorrt seine Hand. Da verdorrte seine Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen. Also Gott hat sofort gesagt: Vorsicht, Jerobeam, den Prophet habe ich geschickt. Wenn du dich gegen mich stellst, zeige ich dir mal, wer der Chef ist. Und der Altar ist, und die Fettasche wurde vom Altar verschüttet, nach dem Zeichen, dass der Mann Gottes durch das Herrn Wort geredet hatte. Und dann ist beim König mal ganz kurz innerlich was passiert und hat festgestellt: Oh, ich glaube, das war verkehrt, was ich gemacht habe. Und dann sagt er zu dem Prophet: Entschuldigung, bitte, bete mal fix zu Gott, dass meine Hand wieder in Ordnung kommt. Und der Prophet macht das und die Hand wird wieder gesund. Aber auch nach diesem Zeichen, nach diesem ganz, ganz großen Achtungsstopp, kehrt der Jerobeam nicht um, sondern macht weiter, steht dann am Ende von dem Kapitel, und zwar in Vers 33. Das andere überspringen wir uns einfach mal. Nach dieser Begebenheit kehrt der Jerobeam nicht um von seinem bösen Weg. Und er machte wieder aus dem gesamten Volk Priester der Höhen. Wer Lust hatte, den weihte er, dass er ein Priester der Höhen wurde. Und diese Sache wurde dem Haus Jerobeams zur Sünde, zur Vertilgung und zur Vernichtung vom Erdboden weg. Und genau, erstmal soweit. Das heißt, das, was von früher her schon in seinem Herzen drin war und nicht in Ordnung gebracht wurde, ne, das hat ihn dazu getrieben, dass er sich anstrengt, dass er fleißig arbeitet, ganz toll, damit er endlich Chef werden kann. Beim Salomo, das hat ihm nicht gereicht. Dann hat er wieder so ein kleines Ding gekriegt: Hey, du bist tüchtig, du sollst mal König werden. Gott hat das rausgesucht. Das steigt ihm zu Kopf. Dann macht er wieder eine Revolte, will noch mehr Macht haben. Und dann, als er die Macht schon hat, als Gott sein Wort in Erfüllung bringt und setzt ihn trotz diesem Zustand ein als König, strebt er weiter. Das heißt, er strengt sich an, versucht das da drinnen vielleicht in Ordnung zu bringen oder zu übertünchen, aber das geht nicht aus eigener Kraft. Wir sehen, dass er die ganze Zeit immer nur um seine Macht rum war. Er wollte, dass alle zu ihm sind, bei ihm sind, dass alle ihm gehorchen. Und er wollte nichts hergeben. Er hat das alles so festgekrampft, festgehalten. Und genau, ich muss an meiner Macht festhalten. Wie kann ich das nur machen? Und genau, und hat ganz Israel, also so wie er selber abgefallen ist, ne, nachdem er sich gegen Salomo erhoben hat und aufgemuckt hat, ist er nach Ägypten geflohen. Und als er dann von Ägypten wieder geholt wurde und als König eingesetzt wurde, hat er das ganze Volk Israel von Gott weggeführt zu diesen goldenen Kälbern, also im Prinzip auch wieder zurück nach Ägypten, und hat das ganze Volk zu Fall gebracht. Und das hat bewirkt, dass zum Schluss die ganzen 10 Stämme rausgerissen wurden aus dem Land und fortgeschafft wurden. Das lesen wir ab Vers 15. Und der Herr wird Israel schlagen, dass es wie Rohr im Wasser wankt, und er wird Israel herausreißen aus diesem guten Land, das er ihren Vätern gegeben hat, und wird sie zerstreuen jenseits des Euphrats, weil sie ihre Ascherim gemacht haben, wodurch sie den Herrn reizten. Und er wird Israel hingeben, um der Sünden Jerobeams willen, die er begangen hat und die er Israel zu begehen veranlasst hat, also die er Israel verleitet hat, diesen Götzendienst. Und wenn wir in Könige oder Chronik lesen, dann stellen wir fest, dass bis fast zum letzten König wird immer wieder Bezug drauf genommen, dass Jerobeam Israel zum Götzendienst verführt hat. Und dass dann letztendlich dahin gekommen ist, dass Gott sagt, raus jetzt aus dem Land. Ihr habt euer Maß voll gemacht. So geht's nicht. Und genau. Also durch die bösen Dinge im Herzen Jerobeams wurden in ganz Israel sozusagen verteilt. Und genau, und jetzt lesen wir mal noch was ich vorhin schon zitiert habe. Und zwar Hesekiel 33, Vers 11 bis 19. Und hier sagt Gott, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose von seinem Weg umkehre und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen, denn warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Also Gott sagt, hey, lass das Schlechte doch nicht in dein Herzen drin, das wird dich dazu bringen, dass du fällst. Lass es mich sauber machen. Und du, Menschensohn, sprich zu den Kindern deines Volkes. Die Gerechtigkeit des Gerechten wird ihn nicht erretten am Tag seiner Übertretung. Und die Gottlosigkeit des Gottlosen, durch sie wird er nicht fallen an dem Tag, da er von seiner Gottlosigkeit umkehrt. Also so nach dem Motto, letztes Jahr habe ich dreimal gebetet und gestern habe ich um Vergebung für meine Schuld gebetet, also heute kann ich was Böses machen. Dann bin ich verloren. Sagt Gott hier, ne? Das war gerade das, was ich vorgelesen habe. Oder andersrum, wenn der heute was verkehrt macht, feststellt, wie es der Eli gemalt hat, oh, das war falsch, was ich gemacht habe, bitte Herr, vergib mir, dann wird er an dem Tag errettet, auch wenn davor das Alte schlecht war. So, das sagt dann Gott noch, ne? Wenn ich dem Gerechten sage, dass er gewiss leben soll und er verlässt sich auf seine Gerechtigkeiten, ich habe ja immer alles richtig gemacht, und tut Unrecht, so wird er aller seiner gerechten Taten nicht gedacht werden. Und wegen seines Unrechts, das er getan hat, deswegen wird er sterben. Ne? Ja. Wenn ich aber zum Gottlosen spreche, du musst sterben, ne, hatten wir jetzt im Hauskreis vom Jona, da musst du nach Ninive gehen und sagen, hier, hat sich erledigt mit euch, ihr handelt so gottlos, ich werde diese Stadt vernichten. Was haben die gemacht? Und er kehrt um von seiner Sünde und übt Recht und Gerechtigkeit, so dass der Gottlose das Pfand zurückgibt, Geraubtes erstattet, in den Satzungen des Lebens wandelt, ohne Unrecht zu tun, so soll er gewiss leben, er soll nicht sterben. Aller seiner Sünden, die er begangen hat, soll ihm nicht gedacht werden. Recht und Gerechtigkeit hat er geübt, er soll gewiss leben. Und die Kinder deines Volkes sprechen, der Weg des Herrn ist nicht recht. Aber ihr Weg ist nicht recht. Wenn der Gerechte von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut, wird er deswegen sterben. Und wenn der Gottlose von seiner Gottlosigkeit umkehrt, Recht und Gerechtigkeit übt, so wird er deshalb leben. Ne? Ist ja eigentlich genau das, was wir erlebt haben. Ne? Früher waren wir weg von Gott, Gott hat uns Gnade gegeben, wir sind umgekehrt und deswegen dürfen wir leben, weil er uns unsere Schuld vergeben hat. Wenn wir uns aber darauf ausruhen und denken, wir können machen, was wir wollen, dann gehen wir wieder in unsere alten Wege und werden wieder sterben. Genau, das bloß noch zur Sicht. Deswegen zum Beispiel hat Gott auch den Prophet da zum Jerobeam geschickt, um den zu warnen und zu sagen, hey, das, was du machst, dieser Götzendienst, ist Sünde. Okay. Und dann kommen mir super Fragen in mein Herzen. Und ich denke, denk einfach mal drüber nach. Und zwar habe ich als erstes aufgeschrieben, die anderen Fehler sehen wir, auch unsere eigenen. Das heißt, wenn ich hier stehe, fällt mir sofort auf, dass hier bei manchen Flaschen was nicht in Ordnung ist. Wenn sich jemand anders verkehrt verhält, das kriege ich auch auf alle Fälle sofort mit. Ich sehe es auch bei mir. Jesus selbst hat gesagt, den Balken beim anderen sehen wir. Nee, hat er nicht gesagt. Der hat gesagt, den Splitter bei dem anderen sehen wir. Aber unseren eigenen Balken sehen wir nicht. Ne, mit unseren schönen Balken da vor den Augen rammeln wir die anderen immer schön an und machen ganz viele blaue Flecken. So, und deswegen hat er gesagt, tu mal den Balken dort von deinem Kopf weg, da machst du ganz viel Aua. Und wenn du den weg hast, sind deine Augen frei, dann kannst du dem anderen helfen, den Splitter aus dem Auge rauszumachen. Ne, weil den kriegt man manchmal alleine schlecht weg. Und dann habe ich hingeschrieben, du entscheidest, was mit der Flasche, also mit deinem Herzen, geschieht. Ne? Du kannst sagen, mir gefällt es so, alles super und Jesus freut sich über dich. Oder du kannst ja sagen, naja, obendran ist schon noch ein bisschen sauber, das lassen wir so, das reicht mir. Jesus zwingt dich nicht. Aber er sagte dir, hey, weißt du was? Ich möchte, dass du so eine schöne saubere Flasche, so ein schön sauberes Herz hast, weil ich möchte dein Herz gebrauchen, ich möchte dich gebrauchen, um den anderen Leuten zu zeigen, dass diese dreckigen Flaschen auch sauber werden können. Dass die auch gerettet werden können, dass die ihre Schuld vergeben bekommen können. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, wo oder bei wem drehst du den Deckel auf? Was lässt du in dich rein? Drehst du den Deckel auf, wenn du unter dem Wasserhahn bist? Drehst du den Deckel auf, wenn du draußen im Sandkasten spielst? Drehst du den Deckel auf, wenn irgendwas komisch ist? Lässt du dreckige Sachen in dich rein oder lässt du saubere Sachen in dich rein? Pass auf, was in dich reinkommt, weißt du? Der Heilige Geist hat dir ein Siegel drauf gemacht, hat gesagt, das ist meine, ich habe da was Gutes reingefüllt. Tu es nicht verschmutzen. Und hier genau das gleiche, ja, womit füllst du dich? Lässt du saubere Sachen rein, lässt du Dreck rein oder versteckst du dich, lässt gar nichts rein? Ne? So wie der Knecht, der sein Talent verborgen hat. Ach, ich bin zwar leer, aber ich verstecke mich. Da macht mich keiner dreckig und ist auch alles gut. Aber wir können uns da nicht dran festkrampfen. Jesus oder der König hat zu dem Knecht gesagt, du bist ein fauler Knecht. Du machst nichts, du hast gedacht, du bist sicher, aber so ist es nicht. Ich wollte eine volle Flasche haben, keine leere. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, was ist dein Maßstab? Ach guck mal, der neben mir hier, der ist ganz schwarz. Da bin ich schon super. Ja, ich bin doch schon total geheiligt. Guck nochmal, schwarze Stellen habe ich nicht mehr. Nur noch ein bisschen braun, das geht schon. Ne? Und wenn wir schön rühren, dann verteilt sich das fein, dann sieht es gar nicht mehr so schlimm aus. Weil der andere, der ist so schwarz, der ist ganz schlimm. Da muss man zuallererst sich sauber machen. Wenn bei dem was passiert ist, dann stelle ich fest, okay, der ist vielleicht besser als ich. Da muss ich auch wieder ein bisschen nachlegen. Aber solange noch jemand schlechter ist als ich, fühle ich mich noch super. Und dann kann ich ja so bleiben, wie ich bin. Ne? Vielleicht geht es dir so. Wer legt den Maßstab fest, wie es in deinem Herzen aussieht? Ne? Jesus wollte reine Gefäße haben, wie das der Paulus an Timotheus geschrieben hat. Gereinigt und geheiligt, wohl brauchbar. Ne? Keiner wird seinen Wein abends oder was auch immer, wenn er mit seiner Frau zusammen ist, falls er was trinkt. Können wir nicht davon reden. Aus einem dreckigen Glas trinken. Das wird ausgetauscht. Da wird er sagen, Schatzi, was hast denn du für Gläser gebracht hier? Ne? Und wir denken, Jesus, ja, bitte dreckig geht schon. Ne? Nee, Jesus sagt, die Braut soll rein sein und heilig. Da ist nichts dran. Ne? Und wir müssen ja uns nicht immer in dem Sinne dafür anstrengen, sondern wir müssen uns einfach nur demütigen und müssen sagen, Herr Jesus, das und das habe ich verkehrt gemacht. Bitte vergib mir, bitte mach es wieder sauber. Ne? Und da ist uns auch nicht böse drum, wenn wir fünfmal am Tag kommen, sondern macht uns fünfmal am Tag sauber. Na, also was ist dein Maßstab? Reicht mir das, wenn ich so bin wie mein Nachbar? Oder habe ich so ein Ziel vor Augen? Eigentlich möchte ich, dass der Herr Jesus sich über mich freut. Dass er sagen kann, hey Paula, von mir aus, heute habe ich eine Aufgabe für dich. Du gehst mal dort und dorthin. Da ist nämlich so eine Person, die ist ganz doll leer. Die hat ganz großen Durst, zwei sogar. Und du könntest denen mal ein bisschen von dem abgeben, was ich dir gegeben habe. Da müsst ihr merken, es gibt einen lebendigen Gott, es gibt jemanden, der sie füllen kann. Und dann führst du zu mir und zeigst ihnen, hey, Jesus ist der, der uns voll macht. Ne? Wenn wir das bloß gegenseitig von einem zum anderen kippen, da geht immer irgendwas verloren und irgendwann ist das Wasser alle. Das wird nie reichen, um alle voll zu machen. Sondern wir müssen zur Quelle gehen. Dort werden wir gefüllt. Empfängst du schon reines Wasser? Erlebst du schon seine Gegenwart? Ist so meine Frage an dich. Oder machst du es so hier? Stellst du was davor? Mich gibt es zwar. Ich lasse die anderen gerade so oben den Deckel sehen. Da denken die, das ist schon ganz schön voll. Und alles andere sehen sie nicht. Das kannst du machen. Menschen können wir täuschen. Aber Jesus steht hinter dir und weint und sagt, hey, wärst du doch zu mir gekommen, hätte ich dich wirklich voll gemacht. Oder, da habe ich mir aufgeschrieben, gibst du reines Wasser weiter? Oder deinen Dreck? Das, wo du sagst, das ist schon gut genug. Die mögen erstmal machen, was ich sage. Zack, tschüss. Vielleicht sagst du da ein bisschen lieber. Aber vielleicht willst du, dass das bei den anderen auch drin ist, damit die auch so sind wie du. So wie der Jerobeam sich gesagt hat, komm, wir machen ein paar Kälber hier. Dann könnt ihr den opfern und den nachfolgen und alle laufen schön in der Spur und ich bin der Chef oben drüber. Die Flasche hier ist kein Chef von der Flasche. Und die Flasche ist auch kein Chef von der Flasche. Die Flaschen gehören Jesus. Das sind unsere Herzen. Und wir haben nicht über die Herzen der anderen zu bestimmen. Aber wir können denen vorleben. Das sollte das Ziel sein. Ich denke, das hat noch keiner von uns erreicht. Ich natürlich auch nicht. Nicht, dass er denkt, ich rede irgendwie von oben herab. Gar nicht. Weißt du? Aber ich denke, das sollte unser Ziel sein. Dass wir den Anspruch haben, wenn wir merken, oh, es ist was verdreckt. Oh, innen drin ist was nicht in Ordnung. Oder ich habe festgestellt, ich falle immer über den gleichen Stolperstein. Dass wir dann sagen, ich gehe zu Jesus und lass mich verändern. Dass er mich gebrauchen kann als ein Gefäß zur Ehre. Weil das hier ist Mülleimer als Ziel. Und ich denke, da will keiner landen von uns. Genau. Und dann habe ich mir gesagt, aufgeschrieben, was passiert, wenn du geschüttelt wirst? Habe ich vorhin schon vorgeführt. Ne? Also wenn man die Flasche noch 3 Tage lang stehen lässt, sieht die wieder schön sauber aus, ist bloß der Keim noch unten drin. Dann kann man sich ganz sachte zu dem anderen hinbewegen, kann sagen, guck mal, wie toll sauber ich gerade bin. Aktueller Zustand, Stand jetzt. 1 Minute später kann es schon wieder ganz anders sein. Es schnappt hoch und es braust auf und es brüllt rum. Warum? Weil der kleine Brulli da unten ganz groß geworden ist. Ne? Haben wir alle ja schon erlebt. Aber Jesus sagt, komm zu mir, lass dich nochmal nachspülen. Gib's zu, dass du rumgebrüllt hast. Und ich werde wieder Stückel mehr von dem Brulli da unten entfernen. Und er sagt ja in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Ne? Der sagt nicht, ich drücke noch was drauf oder ich gucke mal, wie du es so schaffen könntest, sondern sagt, komm, ich nehme es dir weg. Oder was ich vorhin schon gesagt habe, Offenbarung 22, Vers 17. Ne? Wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ne? Also Jesus steht da und sagt, hey, ich mache dich gerne sauber. Weil das Ziel ist nämlich, dass ich saubere Flaschen habe. Dass ich alle drüber freuen kann, sagen wir, die Flaschen sehen wirklich fein aus. Ne? Der Andreas hat gesagt, die Braut des Lammes ist rein und heilig und da ist kein Fehler dran. Und da möchte er uns hinbringen. Das ist die Absicht von Jesus, die Absicht vom Vater. Ist bloß die Frage, lassen wir uns verändern oder bleiben wir in dem Zustand? Und dann sagt Jesus noch zu der Frau am Jakobsbrunnen, wer von dem Wasser trinkt, was ich ihm gebe, in dem wird es eine Quelle werden, die ins ewige Leben sprudelt. Das heißt, Jesus gibt uns sein Wasser, damit wir es an andere wieder weitergeben können. Es wird sogar in uns eine Quelle. Das läuft dann weiter. Sagt er in ein paar Kapitel später, Johannes 7, Vers 38, ne, dass aus unserem Leib, aus unserer Leibesmitte werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann erklärt das Jesus später und sagt, das sagt er aber von dem Geist, den die erhalten werden, die künftig an ihn glauben. Ne? Also wenn sein Geist in uns lebt, dann sprudelt er Gottes Geist aus uns zu den anderen Leuten und dann merken die anderen Leute auf einmal, da war was anderes, da war irgendwie Leben drin, was ist das bei dem? Ne? Das ist nicht unsere Schlauheit, auch nicht unser Wissen, sondern das ist Gottes Gnade. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, Offenbarung 21, Vers 6 und 7. Ich lese mal ab Vers 5, das passt besser zusammen. Dann sprach der auf dem Thron Sitzende, siehe, ich mache alles neu. Also Gott hat einen großen Plan. Und zu mir, sagte er, schreibe, denn diese Worte sind glaubwürdig und wahrhaft. Weiter sagte er zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und die Vollendung. Ich werde dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst zu trinken geben. Dem Überwinder wird dies gegeben werden. Ich werde ihm Gott sein und er wird mein Sohn sein. Mal bis hierher. Ja, also Gott sagt, wir kriegen das, er hilft uns, aber hier steht noch so ein kleiner Nachsatz dran und es steht, dem Überwinder wird dies gegeben werden. Das heißt, es fällt nicht vom Himmel und wir müssen gerade drunter stehen, sondern wir strecken uns aus und wir sagen, Herr, ich möchte das. Genau. Und vor vielleicht ein bisschen scharf heute, das eine oder andere manchmal, aber nützt nichts. Wir haben gerade gelesen, diese Worte sind glaubwürdig und wahrhaft. Also entweder man muss dran glauben und es ist die Wahrheit oder man kann es lassen. Und deswegen die Frage dann, wie sieht es in deinem Herzen aus? Ist da alles okay? Passt das? Kann Gott sich über dich freuen? Kann er sagen, hey Person 1, heute gebrauche ich dich. Mir ist gerade kein Name eingefallen, den wir nicht hier haben. kann ich dich heute gebrauchen? Mir ist so eine Situation begegnet, diese Woche war das. Und ich bin durch den Pausenraum gelaufen. Und da sagt jemand zu mir, der Six ist immer freundlich. Und ich habe wirklich gelächelt. Und ist mir gar nicht so aufgefallen. Und da waren aber wirklich viele Leute drin. Und da sagt er zu mir, warum ist denn der Six immer freundlich? Und ich habe es nicht auf der Reihe gekriegt, ordentlich was zu sagen. Ich habe bloß gedacht, das ist ja bei Weihnachten, ich habe bei Urlaub, schön, freue ich mich drauf. Aber eigentlich freue ich mich wegen was anderem. Und danach dachte ich, Herr, bitte vergib mir, dass ich meinen Mund nie aufgemacht habe. Und nicht einfach mal die Situation genutzt habe, um von dir Zeuge zu sein. Und ja, und das lebendige Wasser von Jesus in dem Fall nicht weitergeben konnte. Und es ist kein Spiel. Na, und wenn man nochmal an die Könige zurückdenkt, na, als gutes Beispiel, der David, der hat gewartet. Der war auch jung, als er eine Verheißung gekriegt hat. Der hat aber nicht das Schwert aufgetragen und hat gedacht, jetzt muss ich endlich König werden. Na, der hat sich schon nicht gegen seine Brüder erhoben, die sich über ihn lustig gemacht haben und ihn abgelehnt haben. Sondern der hat gewartet, bis der Zeitpunkt war, wo Gott ein Stück für Stück den Weg geführt hat. Und ich denke, das soll ein Vorbild für uns sein und ein Ziel und das andere einfach eine Warnung. Sagen, oh, wenn ich in meinem Herzen feststelle, da kommt vielleicht mal wieder was hoch, dann nicht einfach drüber zu gehen, ach, es hat keiner gesehen, komm weg, tschüss. Davon wird es nicht besser. Sondern dass man es zugibt und sagt, Herr, das und das ist mir schon wieder passiert. Ich habe schon, was weiß ich, 5-mal immer den gleichen Fehler gemacht. Habe schon 5-mal was getan, wo du dich nicht drüber freust. Ich habe zwar immer wieder gesagt, bitte vergib mir, aber ich purzel immer wieder in die gleiche Falle rein. Warum? Bitte hilf mir. Ne, aber dieses Zugeben und dieses, Herr, bitte verändere mich, das heißt, ich gebe mich Jesus hin und sage, bitte. Ich denke, es tut ein bisschen weh, ich denke, es ist nicht so schön, aber bitte bring es in Ordnung. Ich will eine ordentliche Flasche sein, die du gebrauchen kannst. Aber es ist deine Entscheidung, ob du dein Herz Jesus hingibst. Er liebt dich. Das solltest du nicht vergessen. Und er möchte, wie ich das vorhin vorgelesen habe, dass du ein Segen bist. Er hat keinen Gefallen daran, die Flaschen wegzuhauen, die er nicht gebrauchen kann. Das macht ihm keine Freude. Er möchte sie sauber machen und möchte sie in Ordnung bringen, dass er sagen kann, guck mal, das kann ich mit jedem machen, der zu mir kommt. Ja. Willst du ein Segen sein oder ein Fluch? Gib dich Gott hin, er liebt dich. Lass dich zubereiten, lass dich heiligen, damit du ihm zum Nutzen sein kannst und ein Segen sein kannst und den Segen weitergeben kannst. Ja. Wie ich es am Anfang gesagt habe, vom Nehmen zum Geben. Ja, es geht nicht darum, dass er, oh, bei mir ist noch ein bisschen Platz, gib mir endlich was, ich bin ganz leer, ich kriege eher was, ich brauche mehr. Oh, der andere, der hat mehr als ich. Ne? Das ist die falsche Grundausrichtung. Jesus sagt, ich habe genug, ich kann die alle voll machen und habe immer noch übrig. Kann jeder kriegen. Aber du musst zu mir kommen. Geh doch nicht zu deinen Nachbarn und sag, komm, bei dir ist nicht ganz so schwarz wie bei mir, kipp mir was rein, ja, los, da habe ich wenigstens ein bisschen was. Ne? Und dann tun wir so unsere Schlauheiten und Halbwahrheiten und keine Ahnung, menschlichen Weisheiten weitergeben. Genau. Sondern überleg dir das und setz dir ein Ziel vor Augen. Setz dir ein Ziel zu sagen, Jesus, ich möchte, dass ich rein bin vor dir, dass ich sauber bin, dass du dich über mich freuen kannst und dass du mich gebrauchen kannst, wie du möchtest. Ich will dabei sein, wenn du wiederkommst. Ich möchte zu den Personen gehören, die dich anlächeln, weil du zu ihnen kommst und nicht zu denen, die vor dir weinen, weil du sie ermahnen musst. Jetzt haben wir noch Zeit. Wie lange es geht, wissen wir nicht. Ich will da auch keinen Druck machen, weil das ist eine Entscheidung, die musst du in deinem Herzen treffen und du musst es auch untersetzen mit deinen Taten. Das nützt nichts, wenn du heute Ja zu Jesus sagst und dann beim Kaffee trinken schon wieder vergessen hast, worum es ging. Sondern wenn du heute Ja zu Jesus sagst, dann bleib bei deiner Entscheidung und lass deinen Worten und deinen Entscheidungen Taten folgen. Na? Der Johannes schreibt irgendwo in der Offenbarung, dass ganz viele Leute vor dem Thron Gottes waren. Die waren angezogen mit reinen weißen Kleidern. Und da sagt er, die Kleider waren die gerechten Taten der Heiligen. Also die haben was gemacht. Die haben nicht nur geredet. Und wenn man was macht, dann sieht man danach die Veränderung. Und ich denke, viele von uns haben das schon erlebt. Und bei manchen sieht man es, wenn die sich so auf den Weg machen und frisch aufstehen, wie auf einmal das Licht im Herzen angeht, wie die Augen anfangen zu leuchten und wie sie fröhlich vorwärts gehen und so kleine Fortschritte im Wort machen und wie sie so wachsen. Und dann kann man sich so richtig mitfreuen und sagen, oh cool, schön, ist wieder einer, hat sich auf den Weg gemacht und man freut sich da einfach mit. Ne? Aber bleib bei dieser Entscheidung. Und lass nicht davon locker. Ne? Genau. Ich hatte vor vielen Jahren da mal eine Entscheidung getroffen und da war die Predigt nicht so, sondern ein bisschen anders. Aber da hat jemand auch ganz laut gerufen und hat gesagt, willst du in der Armee des Herrn dienen? Willst du ihm folgen? Lass dich rufen. Und na klar, wenn du das hörst und die ganze Zeit, sag ich mal, dazu hörst, dann sagst du in deinem Herzen sofort ja, das ist ja klar, weil man will das ja. Aber deswegen sage ich dir, spring nicht zu zeitig auf. Überleg dir deine Entscheidung und mach's ordentlich. Mach keinen Husch. Ne, Jesus hat gesagt, das Haus auf dem Sand fällt wieder ein. Das Weizenkorn, was bloß auf der Krümelerde liegt und schnell aufgeht, es ist gleich wieder verdorrt. Sondern sag, Herr Jesus, ich möchte nicht nur, dass du in diese Flasche fix ein bisschen Wasser eingießt, damit endlich was drin ist und ich sagen kann, juhu, ich habe auch was. Sondern sag, bitte, mach mich sauber. Zu deiner Ehre. Dass du mich gebrauchen kannst. Als Gefäß zu deiner Ehre. Und genau. Und wenn man sich so im Wort Gottes anguckt, wie Jesus so auf der Erde gehandelt hat, ne, das hat immer alles gepasst. Er hat sich nicht verunreinigen lassen. Er hat immer drauf gehört, auf seinen Papa, und hat sich führen lassen. Ne? Und ein anderes krasses Beispiel ist zum Beispiel Petrus, weißt du? Da können wir viele Auf und Abs in seinem Leben lesen. Können wir darüber aufregen oder nicht. Aber habt ihr mal in der Apostelgeschichte gelesen, dass da durch die Stadt gelaufen ist und dass selbst sein Schatten die Leute gesund gemacht hat? Das war bestimmt nicht seine eigene Anstrengung, sondern das war, weil er komplett voll war mit dem Geist Gottes und weil es ringsherum runtergeschwappt ist. Ne? Weil er in Gottes Licht stand. Wir hatten ja am Freitag gelesen, ne? 2. Chronik 16, 9, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf Gott gerichtet ist. Ne? Also wenn Gott mit seinem Licht dich umgibt, dann macht er ringsherum Wunder. So wie bei Jesus. Ne? Die Frau kam von hinten und hat sich gedacht, oh, wenn ich nur in Jesu Nähe bin, dann wäre ich wieder gesund. Und es war so. Und ganz viele solche Zeugnisse haben wir doch schon gehört. Ne? Aber Jesus wird nicht sagen, also hier sowas, das geht mir auch weiter. Da müssen die ein bisschen Dollar draufkauen, dann haben die da was zu knabbern. Ne? Das macht Jesus nicht. So wie jeder von unseren oder von uns Eltern das nicht seinen Kindern geben würde und sagt, hier, hast du was. Macht niemand. Ne? Genau. Und deswegen würde ich einfach sagen, nehmen wir uns jetzt noch eine Zeit, und gib Gott eine Antwort auf das, was dir jetzt im Herzen wichtig geworden ist. Überlegst du dir und triff eine Entscheidung, bei der du bleiben kannst, wenn es eine zu treffen gibt. Wenn alles gut ist, ist ja schön. Aber ich denke, Jesus möchte dir sagen, lass dich verändern, so dass du eine Freude für mich bist und dass du dich über mich freuen kannst, weil wir zusammengehen. Du musst nicht dein Ding alleine machen, sondern ich wirke durch dich. Ich habe Werke vorbereitet, durch die du wandeln kannst, die du vollenden kannst, und das wird dir zur Freude sein. Aber lass dich verändern, ich freue mich über dich. Ich erwarte nicht, dass du als saubere Superflasche zu mir kommst, denn keine Flasche ist sauber, die es auf der Erde gibt. Aber lass dich verändern und ich mache saubere Flaschen. Ja, Vater, vielen Dank für deine Gnade, vielen Dank für dein Wort, Herr. Und ich bitte dich, mein Gott, dass du uns weiterführst, Herr, jeden Einzelnen. Herr, dass du uns aufzeigst, die Dinge in unserem Herzen, Herr, die nicht in Ordnung sind. Dass du uns hilfst, Herr, und die Bereitschaft gibst, uns von dir verändern zu lassen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns weiter heiligst, dass wir Gefäße werden, Herr, zu deiner Ehre, die du gebrauchen kannst, Herr, zu deiner Freude, die du einsetzen kannst, Herr, so wie du möchtest, die du verändert hast, Herr, damit wir dir nicht mehr im Weg stehen oder unseren eigenen Dreck weitergeben, Herr. Ich bitte dich um Vergebung, da wo ich Zeug weitergegeben habe, Herr, was nicht in Ordnung war, wo ich gedacht habe, Herr, ich weiß was und habe andere Leute damit verletzt. Herr, ich bitte dich, dass du mir da vergibst, dass du mich veränderst, Herr, dass du mir hilfst, dass ich in deiner Liebe wandle, auf deinem Weg, Herr. So, dass du alle Zeit bei mir sein kannst, Herr. Dass alle Zeit dein Geist, Herr, durch uns fließt. Und wir den Menschen ein Segen sind und kein Fluch mehr, Herr. Eine Freude und kein Ärgernis. Amen.